Wir wollen ganz bewusst miteinander ins Alte Testament eintauchen. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du dir das jetzt vorstellst. Jetzt tun wir da ein paar Wochen miteinander über das Alte Testament nachdenken. Auf der einen Seite tut ja die Bibel eigentlich sagen, hey, im Alten Testament hat es so viel Wertvolles drin. 2. Timotheus 3, 16 und 17 heisst, das ist uns zu so viel Nütze. Es hilft uns für das ganze Leben, für alle möglichen Situationen. Es ist so wertvoll. Der Paulus beschreibt das dort mit dem besten Wort, das uns echt sogar zu der Herrlichkeit führt. Und ich weiss aber nicht, wie es dir amigs geht mit dem Alten Testament. Ich habe da symbolisch so ein richtig grosses altes Buch. Manchmal kommt es uns doch so vor. Oder wir sind gerade letztes Wochenende mit den Teenagern im Jubi, unserem Unti-Weekend gewesen. Dann haben wir auch über die Bibel geredet und wie lange Macht hat, um das alles durchzulesen. Und dann hat jemand gesagt, ich habe mal ganz vorne angefangen und die ersten 5 Bücher von Mose habe ich geschafft. Und nachher stehen geblieben. Und ich weiss jetzt nicht, wie es dir geht, wenn du an das Alte Testament denkst, an deine Erfahrungen, wie du reingetaucht bist, wie du gelesen hast. Ich stelle fest, für mich persönlich auch, dass es da manchmal wirklich einen Graben gibt. Auf der einen Seite hohe Erwartungen in der Bibel selber, die sagt, hey, da ist so viel Wertvolles drin. Und auf der anderen Seite geht man dann in den Text. Manchmal fällt es einem schwer. Man findet Sachen, die man nicht versteht. Es wirkt auch vieles so weit weg. Ich meine, das ist vor ein paar tausend Jahren passiert. Ganz andere Kultur. Und so wie ein Graben hat es da zwischen drin. Vielleicht ein Graben voller Schlamm. Und wir wollen miteinander in der kommenden Woche in den Schlamm eintauchen. Richtig da in dem Dreck wühlen gehen. Und ich bin sicher, dass wir da ein paar wertvolle Schätze werden entdecken. Für das muss man ja ein bisschen im Dreck wühlen, dass man Schätze entdeckt. Und das ist aber auch mein Wunsch, dass man wirklich beim Alten Testament anschauen können und jetzt mal ganz bewusst nicht einfach nur die schönen Stellen und die schönen Verheißungen, sondern vielleicht auch gerade die schwierigen Sachen. Heute soll aber so eine Art ein Einstieg sein, um mal in das Thema reingehen. Aber dann die nächsten Sonntage sind ganz bewusst so auch angelegt, dass wir uns ein paar schwierige Fragen stellen wollen. Nächsten Sonntag komische Gesetze und Gebote. Ich meine, was fangen wir mit denen an? Manchmal fragen wir uns ja wirklich. Oder dann haben wir auch einen richtigen Alttestament-Experten, der kommt in 2 und 3 Wochen dann. Da hat es ein paar Glaubenshelden im Alten Testament, die uns wirklich fragen, wieso machen die das? Was läuft da ab mit denen? Oder auch der Gott, wo im Alten Testament immer wieder beschrieben wird, wo man uns fragt, ist das wirklich der gleiche Gott, wo ich daran glaube? Passt das zusammen irgendwie? Also wir wollen uns ein paar ganz konkrete Fragen stellen und auch wirklich im Dreck wühlen gehen, dass wir da ein paar Antworten dürfen finden. Mein Wunsch ist, dass das, was steht im Alten Testament, dass wir das vielleicht mal wieder aus einer neuen Perspektive anschauen können. Manchmal gibt es ja, dass ein Text neu mit steht und man kann ihn ganz unterschiedlich verstehen. Und vielleicht können wir da auch das einen Schritt vorwärts gehen. Ihr seht da in dem Büro den Chef. Der steht ganz klar in der Sprechblase. Der Chef sagt, Meier, wenn Sie noch einmal während der Arbeitszeit vom Urlaub träumen, dann fliegen Sie. Verstanden? Das steht schwarz auf weiß da. Aber man kann das ja ganz anders verstehen. Der Typ fragt dann, ja, super, Chef, zahlen Sie auch noch das Billett? Das Flugticket? Dann fliegen Sie. Oder ein anderes Beispiel, ein ganz einfaches Wort, schon das kann man ganz unterschiedlich verstehen. Ich glaube, der am Ufer hat es definitiv anders gemeint, als es der im Wasser versteht. Noch das letzte Beispiel. Die Frau schaut das Autokennzeichen mit dem E an und sagt dem Mann, gell, der kommt sicher aus Essen. Der Mann hat das aber ein bisschen anders verstanden. Er sagt, nein, das ist aus Blech. Das ist nicht aus Essen. Und das ist mein Wunsch auch für das Alte Testament, dass wir ein bisschen anschauen können und sagen, hey, da steht ein Text, aber vielleicht hat der noch etwas anderes zu bedeuten, als ich bis jetzt das immer verstanden habe. Vielleicht sagt der etwas ganz anderes aus. Vielleicht kann ich da etwas Neues entdecken drin auch. Das wäre mein Wunsch, dass wir da miteinander eintauchen können, dass wir Schätze entdecken können und dass so, wie das der Lieni gesagt hat, dass uns richtig warm werden ums Herz. Ich möchte auch noch kurz zeigen, dass wir da mitten bei unserem Jahresschwerpunkt auch unterwegs sind. Ihr kennt vielleicht, erinnert euch an das Blättchen, das wir mal gemacht haben, wo wir draufgeschrieben haben, was so unsere Jahresschwerpunkte sollen sein. Und einer von diesen grossen Jahresschwerpunkten soll sein, dass wir bewusst auf Jesus bauen wollen, weil er unser Fundament ist. Und dann steht da, dass wir uns wünschen, dass die Beziehung zu Gott kann tiefer werden und kann wachsen. Dass wir Gott mehr lieben und ihn ehren und erkennen. Man hat so drei Punkte, wie dass wir das echt weiterbringen wollen. Wir wollen das Gebet fördern, wir wollen inspirieren die Gottesdienste. Das hoffe ich, spüren wir heute auch ein bisschen. Und der dritte Punkt, der da steht, wir wollen das Bibellesen unterstützen. Und das ist auch ein Bestandteil jetzt von dieser ganzen Serie mit dem Alten Testament, dass wir das Bibellesen unterstützen wollen. Gerade im Alten Testament. Vielleicht fällt es euch manchmal auch einfacher, im Neuen Testament die Bibel zu lesen. Und darum auf dem Handout, wo einige schon in der Hand haben oder andere könnt das auch mitnehmen, es ist auch online, hat es auf der Vorderseite ein paar Abschnitte noch oder ein paar so die groben Inhalte der Predigt, die da angeführt sind. Und auf der Rückseite, dort hat es verschiedene Möglichkeiten zum Bibel lesen, zum das, was wir heute miteinander im Gottesdienst wollen, aus dem Text mit rausnehmen, den Schatz, den wir entdecken wollen, mal anwenden im Alten Testament, ein paar Texte dann nachschlagen. Also es hat da so 5 Tage drauf, wo man dann kann, mit kurzen Abschnitten, wo man kann für sich selber, zum Beispiel in der stillen Zeit, wirklich 5 Tage, Montag bis Freitag, mal sagen, doch, ich gehe jetzt da eintauchen und schaue, wie das da wirkt, die Texte aus dem Alten Testament. Es hat da auch Neutestament-Texte noch dazu. Wir können das aber auch anders brauchen, wenn wir heute Nachmittag einen Power-Nachmittag machen, wo wir sagen, da gehe ich jetzt voll mit Jesus den ganzen Nachmittag, können wir alles aufs Mal durchlesen. Oder zum Beispiel in der Kleingruppe, Hauskreis oder so, und sagt, wir nehmen mal 2 von diesen Themen und die miteinander besprechen. Also ihr könnt das brauchen, wie ihr wollt. Aber die Idee ist eigentlich wirklich, dass ihr auch könnt in den nächsten Wochen das Thema mitnehmen und bewegen, dass die Texte könnt anschauen aus dem Alten Testament und dann mal wie ein Stück weit ausprobieren. Wie das jetzt wirkt, was wir heute und die nächste Sündung auch miteinander anschauen. Ein bisschen speziell jetzt, gerade diese Woche ist noch, die Abschnitte sind aus einem Bibelleseplan von einer Online-Webseite. Also das Mal haben wir gar noch die Möglichkeit, die das wollen, digital machen. Das ist die App YouVersion, die hat so Bibelleseplan. Da kann man den Link eingeben und kann das in der eigenen App auf dem Handy, könnte man gerade den Bibelleseplan durchgehen. Oder man kann den QR-Code scannen, den es hat oder so. Oder auf dem Internet kann man es auch eingeben. Also wer noch ein bisschen mehr ausführende Texte, das hat dort 8 Tage und es hat längere erklärende Texte, noch mit Action-Steps und so. Also wer auch eine Möglichkeit, dass ihr das Handout gar nicht mitnehmt, sondern dass ihr einfach den Bibelleseplan sucht. Dass ihr kurz schaut, wie der heisst, entdecke Jesus im 2. Buch Mose oder in Exodus, heisst es dort ganz genau. Und da könnt ihr natürlich auch mit dem Handy zum Beispiel jetzt arbeiten. Aber das Ziel wäre wirklich, dass man eintauchen auch im Alltag in die Texte. Und der Wunsch ist ja nicht, dass man einfach dann ein bisschen mehr Bibel liest oder dass man eine fromme Übung macht, sondern der Wunsch, der mir auf dem Herzen ist, ist wirklich, dass ihr könnt erleben, wie Gott jeden Tag auch aus dem Alten Testament raus zu euch redet. Das ist der grosse Wunsch, der dahinter steht. Und das wünsche ich mir, dass ihr, dass wir das zusammen könnt erleben. Jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, tönt alles schön, ganz und gut. Aber wie gehen wir jetzt das konkret an? Wie soll man jetzt das Alte Testament mal anschauen? Und darum gehen wir miteinander in die Geschichte rein von diesen Emmaus-Jüngern, in die Geschichte von diesen 2 Typen, die einen Blick aufs Alte Testament geworfen hat, wo sie verwirrt hat. Sie haben ein Gottesbild aus dem Alten Testament heraus, das irgendwie nicht gepasst hat. Und sie haben nicht recht gewusst, was sie damit anfangen sollen. Uns geht es ja manchmal gleich. Manchmal sind wir auch ein bisschen verwirrt, wenn wir die Sachen lesen im Alten Testament. Und das Coole ist, in dieser Geschichte ist nachher Jesus zu ihnen gekommen und hat ihnen gesagt, hey, tun Sie mal aus dieser Perspektive betrachten. Und dann ist ihnen ganz warm geworden ums Herz. Und das wollen wir auch mal zusammen schauen, was hat Jesus ihnen da für Tipps mitgegeben. Und dazu tauchen wir ein, die Stelle im Lukas 24, wie wir uns vorstellen, das ist so der Auferstehungstag. Das ist wirklich der Tag, wo Jesus auferstanden ist. Aber die Jünger sind ja recht verwirrt gewesen. Wir lesen von den Frauen, wie sie zum Grab gegangen sind, zum Jesus salben, und dann war der Stein weg. Die einen sind reingegangen und raus, und dann war der Engel und sie sind verschrocken, und die Maria von Magdala ist nach Jesus begegnet, und dann sind sie zurückgerannt zu den Jüngern und haben es erzählt, und die haben es nicht geglaubt und sind selber zum Grab gerannt und haben geschaut, und einer hat gesagt, boah, da sind ja Tücher noch schön zusammengelegt, und die sind recht verwirrt gsi an dem Tag. Die sind da hin und her gerannt, haben sich gefragt, was ist da los? Haben Engel gesehen, der Stein ist weg, das Grab ist leer, die Tüchli liegen da und wo ist jetzt der Jesus? Sie haben nicht recht gewusst, was sie damit anfangen sollen. Und dann etwa um die Mittagszeit oder vielleicht ein bisschen nach dem Mittag haben zwei von denen gesagt, jetzt haben wir genug von dem, wir gehen heim. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht heim. Die haben halt ein bisschen außerhalb gewohnt, etwa 11 Kilometer in Emmaus. Sie haben sich auf den Weg gemacht und sind da gelaufen. Wahrscheinlich gerade nach dem Mittag oder ein bisschen nach der Siesta, weil zum Nachtessen sind sie ja dann angekommen, lesen wir im Text. Und die sind da unterwegs gewesen. Und wir lesen, wie sie unterwegs das alles besprochen haben. Man kann sich so richtig vorstellen, oder? Der eine dem anderen, du, jetzt ist das Grab leer, was hat das jetzt bedeutet? Und der andere, ja, wie ist überhaupt der Stein weggekommen? Haben das die Soldaten gemacht? Nein, die sind ja ganz belämmert dort am Boden gelegen. Was bist du halt weggeschaut? Und dann haben sie da debattiert, was da passiert ist. Und auf einmal ist ein anderer dazugekommen. Jesus. Das heisst aber, dass ihnen die Augen wie zugehebt worden sind. Also sie haben Jesus nicht erkannt. Und Jesus ist da gekommen und hat ihnen gesagt, ja, was besprechen die da miteinander? Und die beiden sind ganz fast ein bisschen entsetzt stehen geblieben. Und haben gesagt, ja, bist denn du der Einzige, der nicht mitbekommen hat in Jerusalem, was da passiert ist in diesen Tagen? Das ist echt noch interessant. Ich meine, Jesus hat ja wirklich gecheckt, was da passiert ist an diesen Tagen. Sie selber haben es, glaube ich, nicht so mitbekommen. Und die haben dann gesagt, sie sind enttäuscht stehen geblieben. So bedrückt. Und haben gesagt, ja, doch, es ist eben wirklich nicht etwas Schönes passiert. Es war ganz traurig gewesen. Und Jesus hat sie dann zurückgefragt, sagen die mir, was passiert ist? Ja, was ist denn passiert? Und ab da werde ich jetzt euch vorlesen im Lukas 24. Da hat Jesus zu ihnen gesagt, ja was denn? Was ist passiert? Das finde ich noch lustig, gell? Jesus hat ja wirklich gewusst, was passiert ist. Aber trotzdem fragt er sie, dass sie ihm erzählen, was sie darüber denken. Das finde ich auch noch cool, dass Gott sie selber etwas fragt, was er schon weiss. Es ermutigt mich, zum Gott im Gebet oder so auch alles zu sagen, obwohl er es schon weiss. Weil offensichtlich interessiert sind, wie es uns bewegt, was wir damit machen. Und sie erzählen ihm dann, sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Aber einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten. Die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Also man spürt da wirklich, wie sie ein bisschen verwirrt sind. Sie können nicht einordnen, was da eigentlich passiert ist. Und das ist noch spannend, weil die Erwartung, die sie haben, die nehmen sie aus ihrem Verständnis vom Alten Testament raus. Sie haben das Alte Testament angeschaut und haben das aber so wirklich aus ihrer ganz eigenen Perspektive angeschaut. Sie haben sowieso ein bisschen ihre eigene Brille angehabt, haben auf das Alte Testament geschaut und haben gesehen, ah, da steht ja von dem Messias, der wird kommen, beschrieben. Und da steht, dass der Israel wird erlösen. Sie haben erwartet, dass der Messias kommt und ins Regierungsviertel geht und beim Pilatus mal zünftig auf den Tisch klopft und dem sagt, wie es läuft und dass er Israel befreit, Römer rauswirft und dass die ganze Nation neu kann befreit sein und zu Wohlstand kommen und so weiter. Das sind so ihre Erwartungen, die sie hatten. Also sie haben das gelesen, was im Alten Testament steht, haben daraus bestimmte Erwartungen gehabt, sind in der Situation ihnen aber völlig nicht mehr zu Schlag gekommen. Weil irgendwie das, was passiert ist, hat überhaupt nicht mit ihren Erwartungen übereingestimmt. Und das ist ja wirklich so. Manchmal steht etwas da und man kann es unterschiedlich interpretieren, je nachdem, aus welcher Perspektive man es anschaut. Ich möchte euch das wirklich noch ein bisschen sensibilisieren, weil beim Alten Testament geht es oft so, dass man es anschaut und denkt, ja, so und so ist es. Und manchmal tut es richtig gut, wenn man gewisse Sachen plötzlich aus einer anderen Perspektive anschauen kann. Ich habe noch ein kleines Experiment mitgebracht, das ich gerne mit euch machen möchte. Ihr seht da vorne einen jungen, hübschen Mann, der sagt etwas. Und meine Frage an euch, hat der junge Mann ein Alkoholproblem oder hat der junge Mann kein Alkoholproblem? Okay. Mach kurze Abstimmung. Wer ist dafür, dass der Typ ein Alkoholproblem hat? Okay. Wer ist dafür, dass der Typ kein Alkoholproblem hat? Oh, ist etwa fast ausgeglichen. Jetzt könnte man aber eine Debatte starten. Aber es ist echt logisch, der Satz kann wirklich beides bedeuten. Entweder sagt er uns da stolz, hey, hört mal, ich habe im Fall das mit dem Alkohol voll im Griff, ich habe wirklich kein Problem im Umgang mit dem Alkohol. Da kann man sagen, ja super, sind wir aber stolz. Aber vielleicht ist auch da eine ganz andere Situation. Der Typ hat ganz viele Probleme im Leben und man sagt ihm, hey, wie kommst du noch zu Schlag mit all diesen Problemen? Dann sagt er stolz, ja weißt du, ich trinke etwa die etwas. Mit dem Alkohol habe ich kein Problem mehr. Mit, wenn ich ein bisschen trinke, dann ist da alles verschwommen, dann macht mir nichts mehr Probleme. Aber dann hat er das Alkoholproblem, der Typ. Es ist ein Satz, der da steht, man kann ihn ganz 180% unterschiedlich verstehen. Und je nachdem, mit welcher Perspektive man schaut, kann es ein bisschen etwas anderes bedeuten. Und die beiden Emmaus-Jünger haben das Alte Testament aus einer Sicht angeschaut und haben gedacht, das und das und das bedeutet es. Und Jesus ist jetzt gekommen und hat ihnen gesagt, hey, zieht mal eure Brillen ab, schaut es mal aus einer anderen Perspektive an. Dann hat es vielleicht noch etwas ganz anderes zu sagen. Dass sie nachher nicht mehr verwirrt sind. Oder dass ihnen nachher sogar ganz warm ums Herz wird. Und ich habe mich gefragt, was sind das so für Brüllen, die wir heute amig anhaben, wenn wir das Alte Testament anschauen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die so ein bisschen wie eine Gesetzesbrille anhaben. Die einfach im Alten Testament vor allem Gesetz und Gebot sehen. Ah, das muss man machen, das muss man machen. Dann kann ich Gott gefallen. Das und das will er von mir, so kann man es aufzählen. So eine Brille, die einem auch schnell unter Druck setzen kann. Oh, dann merkt man, dass man es gar nicht alles umsetzen kann. Oder dann hat es irgendwie komische Gesetze oder Gebote, wo man sich fragt, ja, was mache ich jetzt mit denen? Wo man sich fragt, ja Gott, wieso kann er nicht einfach zufrieden sein mit mir? Vielleicht haben wir aber auch andere Brille. Vielleicht kennst du mehr so eine Brille, dass man alles so mit den Liebe-Augen sieht. Gott ist ein liebender Gott, das stimmt absolut. Und jetzt im Alten Testament tun wir alles das raussaugen, was damit zu tun hat. Also Hohelied wäre dann einem sein Lieblingsbuch im Alten Testament. Aber auch viele andere Stellen zeigen uns, wie Gott uns Menschen liebt. Aber dann wird es schwierig, wenn man Texte lesen, vielleicht über Gericht, das kommt, über Gott, der manchmal zornig werden kann. Und man merkt, dass die Brille irgendwie uns verwirren kann. Vielleicht hast du auch eine Brille an, eher so eine Vorbildbrille. Schau mal ganz genau an. So. Ah, ja. Der Jona, der ist von Gott weggelaufen. Sollte man ja nicht machen wie der Jona. Das ist also ein schlechtes Vorbild. Und sonst landet man noch im Fisch. Weißt du, wie es aber jetzt dort rein? Das wird ja niemand erleben, oder? Oder der David, der ist gekämpft gegen den Goliath. Mit ganz kleinen, schwachen Waffen eigentlich als Hirtenbub. Das ist aber ein Vorbild. Kämpfen wir auch gegen die übergrossen Feinde, die wir haben. Wir müssen nur genug glauben, dann können wir jeden Goliath besiegen. Das ist so die Vorbildbrille. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die noch relativ heavy. Weil so ein David sein, der gegen den Goliath kämpfen kann, ich weiß also nicht, ob ich das könnte. Das hat recht hohe Erwartungen. Oder wie der Daniel in die Löwengrube gehen. Nur wegen dem Betten. Kannst du ja Feisterladen zu, aber ich weiß nicht, ob ich. Also so Vorbildbrille, ich weiß nicht, ob ich diesen Vorbildern gerecht werden kann. Vielleicht hast du auch wirklich so ein bisschen rote Brille, wie die Emmaus-Jünger. Sie haben das Alte Testament angeschaut und haben die Verheißungen rausgenommen, die ihnen gepasst haben. Die ihr Bild gepasst haben, wo sie gefunden haben, das soll jetzt passieren, wir wollen befreit werden. Sie haben wahrscheinlich diese Texte wirklich gut gelesen, was heisst, dass Jesus mal wird kommen und ganz Israel befreien. Ich meine, die Texte gibt es, die stehen dort. Aber alle anderen Texte haben sie wahrscheinlich nicht so genau angeschaut. Und das passiert uns, glaube ich, noch häufig, dass wir die schönen Verheißungen im Alten Testament so ein bisschen raussuchen und bei den anderen Sachen dann eher ein bisschen wegschauen, wo nicht so in unser Bild gerade reinpassen oder so. Das wäre so ein bisschen rosarote Brille. Und ich glaube, Jesus ermutigt da die beiden Jünger, dass sie ihre Brille abziehen. Und dass sie mit einer anderen Perspektive auf das Ganze schauen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn ich mich selbst prüfe, merke ich, dass ich vielleicht noch eine andere, aber all diese Brille sicher auch schon mal angehabt habe, als ich das Alte Testament hineingeschaut habe. Ich habe das rausgesucht, was mir passt. Ich habe nur die Stelle gesucht, wo mir Gott so erscheint, wie mein Bild mit meinem Bild übereinstimmt. Ich habe all die Glaubenshelden als Vorbilder angeschaut. Ich glaube, es ist nicht unbedingt eine schlechte Brille. Aber es kann auch sehr herausfordernde Brille sein. Weil wir können doch nicht alles perfekt machen, wie alle unsere Glaubensvorbilder da im Alten Testament. Jesus hat ihnen gezeigt, dass es auch eine ganz andere Perspektive gäbe. Ich meine, das ist ja da wirklich auch vorgekommen. Er hat ihnen gesagt, zieht mal eure Brille ab und schaut anders. Also das ist mein erster Punkt. Ziehen wir vielleicht einfach mal die Brille ab, so wie man das Alte Testament anschaut. Das Zweite, was ich in dem Text ihnen finde, ich lese es da mal weiter. Die Emmaus-Jünger haben einige ganz praktische Fehler gemacht. In ihrer Art, wie sie das Alte Testament angeschaut haben. Jesus hat ihnen dann gesagt, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Es hat drei Fehler, die ich da entdecke, wo Jesus ihnen sagt, hey, wieso haben das so gelesen? Das ist echt nicht richtig. Das Erste ist, er sagt ihnen, ihr Unverständigen. Das klingt fast ein bisschen gemein, aber vielleicht hätte es ein bisschen mit mehr Verstand müssen lesen. Für mich ist das wirklich eine Ermutigung, dass Jesus sagt, wir sollen nicht unverständig sein, sondern wir sollen unseren Verstand brauchen beim Lesen. Also gerade dort, wo es vielleicht Fragen aufwirft, wo Sachen unklar sind, wo man uns fragt, ja, wieso steht jetzt das da? Dass man dort anschaut und Antworten sucht, dass man mit unserem Verstand dahinter geht. Nicht so mit der Brille, die einfach so ein bisschen über alles hinwegliest und nur die Sachen rosarot sieht, sondern im Gegenteil, dass man versucht, die Sachen auf den Grund zu gehen. Dass wir nicht unverständlich bleiben. Ein zweiter Punkt, was ich ein bisschen falsch gemacht haben, Jesus tadelt sie quasi, dass sie nicht alles geglaubt haben, was die Propheten geredet haben. Also offensichtlich haben sie entweder nur ein Teil geglaubt oder sie haben nur ein Teil davon gelesen und haben daraus dann die falschen Hoffnungen abgeleitet. Jesus sagt ihnen dann ja auch gerade, welchen Teil, dass sie nicht so zu Herzen genommen haben. Er sagt ihnen, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen. Das ist offensichtlich der Teil, wo sie nicht so ernst genommen haben, wo sie ein überflogen haben, wo sie denken, ja, der ist jetzt nicht so wichtig. Oder wo sie vielleicht gar nicht haben wollen gesehen, wo sie nicht haben können sehen, weil sie ihre Brille angehabt haben. Und das ist ganz spannend, dass es eine Ermutigung ist für uns, dass wir das Gesamte anschauen und aus dem heraus versuchen zu lernen oder vorwärts zu kommen. Und das Alte Testament auch zu verstehen. Nicht nur die eine Teil. Sie haben wirklich erwartet, dass der Messias Israel militärisch befreit. Sie haben erwartet, eben, er geht ins Regierungsviertel und klopft mit Pilatus auf den Tisch. Aber er hat das Gegenteil gemacht. Er ist stehgestanden und hat sich verurteilen lassen, obwohl er unschuldig ist. Sie haben erwartet, dass er die Juden als Soldaten um sich schart und als Heerführer gegen die Römer kämpft. Aber Jesus hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat sich von den Soldaten hinrichten lassen. Sie haben erwartet, dass er Israel befreit, aber er ist gestorben am Kreuz. Er hat quasi genau das Gegenteil gemacht von dem, was sie erwartet haben. Jesus hat nicht einfach das Leiden ausgeschaltet, wie sie das erwartet hätten, sondern er ist echt durchs Leiden durchgegangen. Das finde ich an diesem Punkt echt gerade eine mega spannende Perspektive. Das ist etwas, was uns heute auch oft, glaubst du, ein bisschen einseitig interessiert. Wir lesen die Stellen, wo Jesus uns verheißt, wie wir Freude werden haben, wie er uns wird Herrlichkeit schenken, wie er uns wird Frieden schenken. Und es gibt ganz viele Stellen, wo Jesus uns einfach verheißt, wie wir werden leiden, wie es schwierige Zeiten wird geben, wie man verfolgt wird. Die Emmaus-Jünger sind da recht auf der einen Seite vom Pferd runtergefallen. Sie haben vor allem die Stelle gelesen im Alten Testament, was heisst, dass Jesus wird kommen, mal der Messias, und wird herrschen. Die Stelle gibt es ja auch, zum Beispiel Jesaja 9. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die Stelle haben wahrscheinlich die Emmaus-Jünger bei sich die Heimat die Wand angehängt. Es gibt ja die anderen Stellen, Jesaja 53. Durch dem Herrn gefiel es, ihn, also den Messias, zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das ist noch interessant. Also genau das gleiche Buch, der gleiche Prophet beschreibt, wie Jesus mal wird leiden müssen. Und das haben die Emmaus-Jünger offensichtlich nicht so gesehen. Und das passiert, glaube ich, uns heutzutage auch ganz schnell, dass man vor allem die Stelle sieht, wie Jesus uns aus allem herausholen will. Aber es gibt auch die Stellen, wo Jesus uns oder wo uns verheißen wird, dass wir auch als Christen werden leiden müssen. Zum Beispiel im 2. Korinther 1,5. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen. Das ist ein bisschen gemein von Paulus, ehrlich gesagt. Er schreibt da überreich. Kommen die Leiden sogar auf uns. Also es hat eigentlich Jesus hat gelitten. Wir werden auch leiden. Mit Jesus ähnliche Sachen. So ist auch durch Christus unser Trost überreich. Also Paulus sagt da, ihr werdet alle auch leiden. Wir werden alle auch durchs Leid durchgehen. Und Gott holt uns nicht einfach aus dem raus. Aber unser Trost in dem inne ist, weil wir Jesus dürfen kennen, umso grösser. Überreich. Ich meine, es gibt auch die andere Stelle, Kolosser 3,4. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Es gibt auch die Stelle, die davon redet, wie wir in Herrlichkeit mit Jesus zusammen werden sein und wie er uns vor allem wird befreien. Aber es gibt beide Seiten. In Jesus sind die beiden Linien zusammengekommen. Er hat geherrscht, indem er ins grösste Leid hineingegangen ist. Und da kann man von beiden Seiten vom Pferd oben runterfallen. Die Emmaus-Jünger, die sind vom Pferd auf dieser Seite runtergefallen, weil sie vor allem den Messias erwartet haben, der einfach alles Leiden entfernt. Aber Jesus ist genau durchs Leiden durchgegangen. Jetzt sind wir aber ein bisschen abgeschweift. Also eben, sie haben nicht, die Emmaus-Jünger haben nicht alles gelesen, sie haben nur Teile angeschaut, die ihnen ein bisschen gepasst haben. Der dritte Fehler, den sie gemacht haben, Jesus hat ihnen gesagt, ihr seid im Herzen zu träge. Herz nicht als ein Ort der Gefühle nur, sondern wirklich vom Wesen, vom ganzen Mensch, vom Willen. Ich kann mir das etwa so vorstellen, Jesus hat ihnen gesagt, ja, ihr habt es vielleicht schon für wahr gehalten. Aber bei einem See, der gefroren ist, stehen noch viele nebendran und sagen, ja, ich glaube schon, dass das Eis hebt. Aber es ist ein Unterschied, wenn man einfach nebendran steht und darüber debattiert oder wenn man wirklich drauf steht. Und ich glaube, das hat Jesus gemeint. Ihr habt es gelesen, aber ihr habt nicht wirklich danach gehandelt. Es hat keine Auswirkungen auf euren Willen. Also das ist auch eine Ermutigung für uns, dass wir im Herzen nicht träge sind, dass wir es nur für wahr halten, sondern dass wir uns wirklich darauf einlassen und vertrauen, dass es hebt. Also das so drei Punkte. Und dann hat Jesus ihnen gesagt, hey, die und die Fehler haben wir gemacht, die müssen wir vielleicht nicht wiederholen, gerade weil wir es da sehen. Und jetzt verstehen Sie das Alte Testament mal aus dieser Perspektive. Er hat ihnen gesagt dann, und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also Jesus hat das Ganze genommen und hat ihnen alles erklärt, was ihn betraf. Also er hat gesagt, schaut mal alles an und merkt mal, dass alles auf mich, also auf Jesus hinweist. Er hat ihnen gesagt, dünnt die Jesus-Brille anlegen. Und das ist der Schatz, den ich euch heute mitgeben möchte. Da in dieser Schatztruhe rein, die Jesusbrille. Das wünsche ich euch, dass ihr so eine Jesusbrille anlegen könnt und mit der das Alte Testament anschauen könnt. Ich stelle jetzt die ganz oben drauf. Oh, die hebt nicht. Ja, vorne. Nein, mit dem Schatz. Das soll ja der Schatz sein. Die Jesusbrille. Genau. Jesus hat ihnen gesagt, er ist mit ihnen das ganze Alte Testament durchgegangen und gesagt, schaut mal alles, was Jesus betrifft. Und das ist die Perspektive oder die Brille, die er gesagt hat, dann werdet ihr verstehen. Und das ist die Perspektive, die Emmaus-Jünger im Nachhinein gesagt haben, unser Herz ist richtig warm geworden. Und wenn man aus dieser Perspektive das Alte Testament lesen, dann tut sich ganz vieles anders anfühlen. Es ist wirklich eine andere Perspektive. Es gibt da ganz vieles im Alten Testament, was eine neue Bedeutung bekommt. Und das ist noch spannend. Jesus hat das ein paar Mal gesagt, das Alte Testament, das ist zeugt vor allem von mir. Ich bin die Mitte vom Alten Testament und zu mir führt alles hin. Und viele Theologen bestätigen das auch immer. Zum Beispiel der Luther, der hat es so formuliert, das Alte Testament treibet Christus. Ich weiß nicht, wie er es ausgesprochen hat, das steht so mit Y. Treibet Christus. Damit hat er gemeint, das ganze Alte Testament wird einem hinführen, hintreiben, hinziehen zu Jesus Christus und zu dem, was er gemacht hat. Oder eine Story, eine der ersten Predigten, die man da lesen, die Jesus gemacht hat, der ist auch gegangen und hat zitiert aus dem Alten Testament, wie es heißt, prophezeit, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Armen gute Botschaft zu verkünden, er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Das hat Jesus aus dem Alten Testament vorgelesen. Und dann haben alle auf eine gewaltige, machtvolle Predigt gewartet. Und wisst ihr, was hat Jesus dann gesagt? Seine Predigt ist vielleicht noch länger gegangen, aber es steht relativ kurz beschrieben. 8 Worte, die wirklich alles verändert haben. Jesus hat gesagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Also Jesus sagt, schaut das Alte Testament an, heute ist das erfüllt. Ich glaube, wenn man das Alte Testament mit der Jesusbrille anschaut, entdeckt man ganz viel, was auf ihn hinweist und zu ihm hinführt. Oder an anderen Stellen, im Johannes 5,39, sagt Jesus zu den Schriftgelehrten und den Pharisäern, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben so ein bisschen Gesetzesbrille angehabt. Die haben alles angeschaut und gemeint, wenn sie die Gebote nur richtig einhalten, dann wird es ihnen Leben bringen. Dann kommen sie bei Gott an, dann wird er sie aufnehmen und ihnen ewiges Leben schenken. Aber Jesus hat gesagt, hey, das Alte Testament, das führt euch nicht zum Leben, wenn ihr denkt, ihr könnt einfach da Gebote und Gesetze erfüllen. Sondern Jesus hat ihnen dann gesagt, all die Schriften, sie sind es, die von mir zeugen. Er hat ihnen gesagt, ihr müsst nicht das Alte Testament lesen und Gebotbrüllen anlegen, sondern legt den Messias, die Jesusbrüllen an, weil das ganze Alte Testament bezeugt und zeugt von Jesus. Oder im 2. Korinther 3, 14 steht es auch interessant beschrieben. Es steht, dass über dem Alten Testament so wie eine Decke liegt. Die wirklich schöne Bibel, die ist mit alter Schrift geschrieben. Für mich ist das ein bisschen Decke, ehrlich gesagt, wenn ich das lesen sollte. Das fällt mir recht schwer, da gerade ein Verständnis dafür. Und so beschreibt es Paulus, es liegt wie eine Decke über dem Alten Testament. Und erst Jesus Christus beseitigt die Decke. Wenn man das Alte Testament mit den Brüllen, mit den Jesusbrüllen lesen, plötzlich merken wir, dass ja da eine Decke weggeht und dass man viele Sachen vielleicht versteht und plötzlich merkt, wieso das dort steht. Was das für einen Hintergrund hat. Ganz konkret, wie kann man das mitnehmen? Was kann das jetzt bedeuten für den Alltag? Ich möchte dich ermutigen, wenn du die Bibel liest, dass du deine eigenen Brille abziehst, die wir uns immer wieder anlegen, und dass du bewusst Jesus-Brille anlegst, dass du dich fragst, okay, wie zeigt die Stelle auf Jesus hin? Was steht vielleicht da über den kommenden Messias? Oder wie tut es zu ihm hinführen? So wie das Luther gesagt hat, was treibt zu ihm. Es kann auch sein, dass ganz konkret etwas steht. Es kann auch sein, dass man wie ein Vorzeichen für Jesus sieht. Etwas Schattenhaftes abbildet, was sich dann in Jesus verwirklicht hat. Im Neuen Testament gibt es ganz viele Hinweise, wie das könnte zu und her gegangen sein. Zum Beispiel der Adam. Wir lesen ganz am Anfang, Jesus hat ja am Anfang angefangen. Wahrscheinlich hat er beim Adam irgendwo bei der Schöpfung angefangen, das den Emmaus-Jünger zu erklären. Der Adam. Ja, was hat jetzt der mit dem kommenden Messias zu tun? Das ist noch interessant. Der Paulus erklärt das uns im Römer 8. Er sagt, der Adam, wenn man den durch die Jesusbrille anschaut, merkt man, dass der wie ein Bild war für Jesus. Da war ein Mann, durch den ist die Sünde in die ganze Welt hineingekommen. Ein Mann hat gemacht, dass die ganze Welt das Böse gekommen ist, dass die ganze Welt sündhaft war. Und dann ist Jesus gekommen. Durch ein Mann ist die ganze Sünde wieder besiegt worden. Jeder kann Erlösung finden, weil durch ein Mann die Rettung gekommen ist. Der Paulus sagt, der Adam ist ein Abbild von Jesus, der mal wird kommen. Er hat gesagt, lesen mal die Adam-Story nicht einfach als irgendwie historisches Werk oder so, sondern tu mal die Jesusbrille anlegen und schauen, wie das schon auf Jesus hinweist, auf den kommenden Messias. Es gibt ganz viele andere Beispiele. Ich habe vorher vom Jona ja erzählt. Jona mit der Vorbildbrille. Ich meine, logisch, wenn wir nicht im Walfisch landen und versuchen zu machen, was uns Gott sagt. Aber die Jona-Story steht wegen etwas anderem im Alten Testament, um uns auf Jesus hinzuweisen. Der Jona ist 3 Tage am tiefsten Punkt, wo es geht. Am tiefsten Meer, quasi im Tod. Und Gott hat ihn nachher wieder ins Leben zurückgeholt. Und hat ihn geschickt auf Ninive, dass er dort den Leuten Rettung bringt. Jesus ist auch 3 Tage in den Tod hineingegangen und an den tiefsten Ort. Und ist nachher wieder auferstanden und lebendig geworden. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, komm, das ist ein bisschen abstrakt, man kann da nicht überall einfach irgendwas hineininterpretieren oder so. Und das finde ich auch, da sollte man wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Man muss jetzt nicht irgendwie alles irgendwie einfach versuchen, ja, das hat er gemacht, ja, Jesus hat auch ein bisschen ähnlich und so. Aber es gibt ein paar Stellen auch im Neuen Testament, die uns Hinweise geben. Zum Beispiel gerade der Jona. Jesus hat gesagt, den Pharisäer, sie haben gesagt, ja, Jesus, jetzt mal da ein bisschen Wunder, dass wir wirklich glauben, dass du der Sohn von Gott bist. Und Jesus hat ihnen gesagt, ihr habt schon genug Wunder gesehen. Und eins werdet ihr noch sehen, nämlich das Zeichen vom Jona. Okay, das Zeichen vom Jona. 3 Tage tot und nachher wieder auferstanden und lebendig. Da haben wir gesehen, okay, der Jona, der will uns nicht in erster Linie Angst machen, dass wir im Walfisch landen könnten, sondern er will uns hinweisen auf Jesus. Der Jona mit der Jesusbrille angeschaut. Oder auch der David. Vielleicht ist Jesus dann auch bis zum David gekommen. Der hat gegen den Goliath gekämpft. Und manchmal wollen wir ja auch gegen unsere Feinde ankämpfen. Aber es ist ganz spannend, wenn ich jetzt die David-Story, David und Goliath, aus der Jesusbrille anschaue. Da haben wir einen Mann, der gesalbt ist. Jesus ist auch gekommen als ein Gesalbter. Da haben wir einen Mann, den David, ihm das Königtum über Israel verheißen. Jesus ist das Königtum über die ganze Welt verheißen. Und dann haben wir einen Mann, der in Schwachheit, ich meine mit 5 Steinen, gegen einen Ries geht kämpfen. Ja, kennt die Story? Am Schluss hat er das Schwert vom Goliath nehmen, um ihn dann wirklich zu besiegen. Er hat nicht mal eine Waffe dabei gehabt, wie er ihn am Schluss konnte, wirklich zur Strecke bringen. So in Schwachheit ist er kämpfen gegen den Goliath und hat den Sieg errungen. Und dann haben wir da Jesus, der in Schwachheit gegangen ist, um gegen unsere Feinde den Sieg zu erringen. Wir haben da die Story von einem, der das ganze Volk gerettet hat. Vor einem sicheren Tod, vor einem Verlieren gegen die Philister. Und wenn wir jetzt auf Jesus schauen, sehen wir, das ist das Bild für Jesus. Jesus hat gegen uns, gegen den grössten Feind gekämpft. In Schwachheit am Kreuz. Und er hat den Sieg errungen für uns, dass wir gerettet sein können. Und dann merke ich plötzlich, Gott will nicht, dass wir ein David sind und versuchen, mit unseren eigenen Waffen und möglichst viel Glauben einfach gegen alle Feinde anzukämpfen. Sondern Gott will, dass wir unseren Blick auf Jesus richten und merken, dass Jesus für uns gekämpft hat. Und Jesus für uns jeden Goliath besiegt hat. Und wir durch Jesus dürfen befreit und erlöst sein. Ich glaube, wenn man die Jesusbrille anlegt, dann wird das vieles aus einer anderen Perspektive erscheinen lassen. Und es braucht manchmal ein bisschen Übung, es braucht manchmal einen wachen Blick. Es braucht manchmal auch, dass man vielleicht zu einem Kapitel sagt, ja, jetzt habe ich da mit der Jesusbrille nicht so viel entdeckt. Da muss man nicht irgendwie sich etwas herbeireden oder irgendwelche Verbindungen suchen. Aber es hilft, wenn man die ganze Story ein bisschen im Blick hat. Was passiert da eigentlich? Und sich überlegt, was bedeutet das mit der Jesusbrille? Wenn das Alte Testament uns zu Jesus hinführt, dann hat es genau der wichtigste und der grösste Sinn erfüllt, wieso dass wir es heute haben, wieso dass es da ist. Das war schon der Sinn damals für die Juden und bis heute. Das Alte Testament und das Neue Testament, die Mitte von beidem zusammen ist Jesus Christus. Und das ist mein Wunsch für die kommende Sündung, wenn wir uns mit dem Alten Testament auseinandersetzen. Das ist auch die Idee von diesen Bibelstellen, die da draufstehen. Das geht immer darum, es sind relativ einfache Beispiele, wie dass wir Jesus entdecken können im Alten Testament und können merken, dass sehr, sehr vieles, was dort steht, uns immer wieder auf Jesus hinweist. Dass er für uns gestorben ist, dass er für uns so verstanden ist und dass wir mit ihm und durch ihn gerettet sein können. Und es wäre schön, könnte ich euch allen so eine Jesusbrille mitgeben. Aber nehmt sie mit in Erinnerung und geht so mal an die Stelle an. Taucht so in die Sachen ein. Nehmt das mit in die kommende Zeit und zum Alten Testament, dass man es könnt, wie durch die Jesusbrille anschauen. Und dann, ich glaube, dann wird es uns sogar wieder Emmaus-Jünger, die zueinander sagen, in dem Moment hat das Herz brennt. Vers 32. Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Amen.